Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Wie entsteht eigentlich Glauben? Wo kommt er her? Wer macht den? Kann man den irgendwie hervorzaubern? Und was sagt Jesus dazu? Heute gibt es endlich die Auflösung zum Gleichnis vom vierfachen Acker. Hier bei uns in der Bible Study. Genial, dass du mit dabei bist. Einen schönen guten Abend dir. Es ist Mittwoch, 19.30 Uhr, das heißt, wir machen Bible Study und wir sind mitten im Markus-Evangelium, immer verbunden und geleitet von der Frage, wer ist eigentlich Jesus? Ja, wer ist eigentlich Jesus? Das ist die Frage, mit der wir gestartet sind und wo wir Stück für Stück immer ein bisschen mehr rausfinden. Und Jesus, klar, du weißt es vielleicht, ist natürlich komplett mit dem Thema Glauben verbunden. Ja, Jesus ist nicht einfach nur irgendwie da, sondern Leute sagen, ich glaube an Jesus, ja, ich vertraue Jesus, ich lebe mit Jesus. Also Jesus fordert sozusagen, dass man sich irgendwie zu ihm verhält. Und Glaube ist da im Normalfall, wenn man so sich unter Christen unterhält, ist das, was das beschreibt, ja. Der Glaube ist etwas, was das Leben auf neue Füße stellt, beeinflusst, eigentlich sich durch alle Bereiche des Lebens zieht. Und heute wollen wir uns die Auflösung angucken von dem Gleichnis, das wir vor 2 Wochen gehört haben, ja. Jesus erzählt ein Gleichnis, eine Bildgeschichte. Wir hören gleich nochmal, fassen wir die nochmal kurz zusammen, damit wir alle im Bilde sind quasi. Und die Leute haben es erstmal nicht so ganz verstanden. Da ging es letzte Woche auch nochmal drum. Und heute ist es soweit. Heute hören wir die Auflösung. Mega. Ich freue mich, ich lese gerade hier im Chat, ihr sagt alle, wo ihr gerade herkommt. Richtig schön hier. Osthessen, Nürnberg, Wien. Also international heute mal wieder. Ich freue mich. Bad Harzburg, Ludwigsburg, Nürnberg. Genial. Also, wir starten. Oh, hier, Domrep. Jemand ist aus der Domrep dabei. Also, wir haben es geschafft. Wir sind komplett international hier mit unserer kleinen Bible Study. Wer ist eigentlich Jesus? Und wir schauen jetzt mal gemeinsam in den Text rein, den wir für heute haben. Das ist nämlich das nächste Stück aus Markus Kapitel 4. Und hier kann man das sehen. Ich lese einmal komplett vor und dann gehen wir da so Vers für Vers durch. Aber auch wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, falls du nicht weißt, was gemeint ist, wir gucken gleich nochmal. Wie wollt ihr denn die anderen Gleichnisse verstehen, die ich euch noch erzählen werde? Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude annehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, dann geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen, doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Also, das ist unser kleines Stück für heute. Wir fassen nochmal kurz zusammen, wo sind wir? Jesus hat ein Gleichnis erzählt. In dem Gleichnis gibt es einen Bauer, der zieht los mit seinem kleinen Büdel. Ja, er hat so einen kleinen Beutel, da ist dann die Saat drin und der zieht los aufs Feld und streut die Saat aus. Ja, richtig so, das fliegt. Und weil das halt fliegt, landet das mal hier, mal dort. Und das beschreibt Jesus in diesem Gleichnis. Manches landet auf dem Weg, da kommen Vögel und fressen es auf. Anderes landet auf Boden, wo ja ein bisschen Erde ist, aber nicht genug. Das heißt, es wächst erst ein bisschen, aber dann hat es keine Wurzeln und geht ein. Dann wieder ein Stück, das landet auf dem Weg und da kommen die Vögel und die fressen es einfach auf. Und dann gibt es sozusagen den vierten Teil und der landet auf dem guten Boden und dort gibt es Frucht. So, und das hat Jesus zu Ende erzählt und dann kommen die Jünger und auch so ein paar andere und sagen, ja okay Jesus, also wir verstehen das nicht, was du da meinst. Hä? Also das ist irgendwie undeutlich für uns. Ja, und da hatten wir letztes Mal, dass Jesus eigentlich gar nicht so richtig auf die Frage der Jünger antwortet, die sagen, verstehen wir nicht, sondern er erzählt erstmal, warum er Gleichnisse erzählt. Wenn du das wissen willst, schau mal die Folge von letzter Woche. Und heute löst er jetzt quasi das Rätsel auf. Also, fangen wir mal an. Heute erfahren wir, was hier passiert. Aber wenn ihr auch dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Also, erstmal wir hören, es gibt dieses Gleichnis und Jesus sagt, Leute, bereitet euch schon mal darauf vor, das war ja jetzt kein Einzelfall, ne? Also ich mache das so, ich erzähle Gleichnisse. Das war ja auch in der letzten Woche, ne? Er redet in Gleichnissen, um Gedanken anzustoßen, um Nachdenkprozesse zu starten, um Leute, da hatten wir so ein Schaubild letztes Mal, von außen nach innen zu kriegen. So, und er sagt, wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen erzählen? Also pass auf, ich erkläre es euch. Und jetzt kommt die Erklärung. Der Bauer. Das ist der, der die Botschaft bringt. Also in diesem Fall, wer ist es? Jesus. Später, vielleicht auch Jünger, vielleicht du, vielleicht ich. Ja? Jetzt ist es Jesus gerade mal. Weil der ist sozusagen der, der zur damaligen Zeit in den Situationen, in denen wir uns gerade bewegen, das ist der, der rumzieht und die Botschaft bringt. Der Bauer ist der, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Was ist Gottes Botschaft? Die Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium. Ja, Evangelium. Wenn du dich erinnerst, in einer der allerersten Bible Studies, dritte, glaube ich. Da hatten wir diese kleine Antrittspredigt von Jesus. Ja? Kehrt um, tut Buße, glaubt ans Evangelium. Damit legt er los. Und damit zieht er umher. Also, die bringt er. So. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die Botschaft hören. Doch gleich kommt der Satan und nimmt ihn alles weg. Also wir haben das wieder wie beim letzten Mal. Ne? Wir haben hier erstens den Weg. Und da kommt der Satan. Du erinnerst dich vielleicht, wer der Satan sozusagen in dem Gleichnis war? Das waren die Vögel, ne? Und ich frage mich mal, wie weit man so Bilder halt auch belasten kann, ne? Aber klar, so Vögel, die kommen dann schnell angeschossen, schnappen das, sind dann sofort wieder weg. So, die haben auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Vögel was Hinterlistiges haben, ne? Aber ein bisschen schon. Gerade wenn die halt kommen und mir als Bauer sozusagen das wegnehmen, was ich da gerade ausgesät habe. So. Also, da kommt gleich der Saat und nimmt ihn alles weg. Wir wollen einmal so ein bisschen, das marke ich nur schon mal so ein bisschen an, auf die Verben achten, ja, hören. Gehen wir noch weiter. Dann die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für Menschen, die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Das sind sozusagen der zweite Teil des Bildes, ne? Also so. Zweiter. Das sind die ohne Wurzel. Und das ist ja das Bild, das ist, glaube ich, gut übertragbar, ja? So wie die Pflanze keine Wurzel hat und nicht mit Nährstoffen versorgt ist, nicht, auch keinen Halt hat. So Wurzeln brauchst du ja auch, damit du Halt hast als Pflanze. So brauchst du auch als Mensch Wurzeln, damit du Halt hast. Du brauchst Wurzeln, damit du versorgt bist, damit du standfest bist, damit du nicht bei dem ersten Lüftchen umgeweht wirst. Und was ist das erste Lüftchen, wenn wir so im Glaubensbild sind? Ja, die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten oder die Verfolgung, dann geben sie wieder auf. Also, wir achten nochmal aufs Verb. Das sind Menschen, die, wo sind wir? Ah, hier, sie hören, aber sie nehmen es auch auf. Wir haben schon einen mehr als vorher. Okay, gucken wir mal die dritte Gruppe. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf Menschen, die die Botschaft hören und annehmen, doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. So, da hast du die dritte Gruppe. Die Dornen quasi. Und ich finde auch Dornen ist da ein passendes Bild, ja? Weil die Dornen, das sind sozusagen die Alltagssorgen. Schreiben wir mal Dornen. Weil ja, was sind das denn? Das sind die Dinge, die dich anpieken, die stachelig sind, die eben nicht gerade schön sind, wo es nicht wie am Schnürchen läuft. Ja, das sind die Alltagssorgen, aber auch die Verlockung des Reichtums. Das kann ja sozusagen auch das andere Anpieksen sein, ja? Also so ein Pieksen, das sagt, was willst du mit diesem Jesus? Lass den Glaubensquatsch, guck mal hier. Geld, Macht, Schönheit, Reichtum. Das sind doch die Dinge, die im Leben wirklich zählen. So, weißt du? Also die Dornen, die können einmal wirklich das pieksige, unangenehme meinen. Die können in dem Bild aber auch das sein, was dich immer wieder so anstachelt, doch nochmal was anderes zu gucken. So. Was passiert? Keine Frucht. Was machen die? Die hören, die nehmen an. Es wird übertönt. Das Verb ist so ein bisschen, wir machen mal übertönen. So. Weil streng genommen, nee, warte, ich mache das mal anders. Streng genommen ist das Verb, also die Negation sozusagen, keine Frucht entstehen. Also, ich mache mal keine noch dazu. Du siehst gleich, was ich vorhabe, aber. Und dann Teil 4. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die die Botschaft hören, die sie annehmen und die Frucht bringen. So, und du siehst, das ist wie so eine Treppe, ne? Also du hast Stufe 1, die hören's. Und hören bedeutet erstmal jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Hören heißt zumindest, die sind nicht einfach weggelaufen, ja? Die Situation war ja, Jesus ist da am Ufer und predigt und erzählt. Ja, und da sind Leute, die hören halt zu. So, also die sagen nicht sofort, ach gut, bleib mir weg mit dem Glaubenskram, ich gehe nach Hause, sondern die hören wenigstens zu. So, Stufe 1. Stufe 2 sind die, die hören und die es auch aufnehmen. Also das macht was mit denen, da passiert was in ihnen. Da tun sich so die ersten Prozesse. Ja, vielleicht denken die über ihr Leben nach oder hören was von Jesus oder heutzutage in der Predigt oder in einem Lied oder so und kommen ins Nachdenken und denken, ja, wie ist das eigentlich mit meinem Leben? Ja, können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Manchmal so was ganz Kleines so, kann ja aber auch wirklich so die Frage sein, ich habe es manchmal nach Beerdigung, dass Leute zu mir kommen, ja, ich habe es jetzt in der Predigt gehört, ich denke eigentlich nicht so viel über quasi Leben und Tod nach, aber in so einer Situation dann auf einmal doch, ja. Also es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir offener sind für Fragen als sonst. So, also, die hören und nehmen was auf. Problem, es verschwindet dann auch ganz schnell wieder, ja, weil die Wurzeln nicht tief sind. Ja, gehört, aufgenommen, nächste Woche ist das nächste Thema spannend. Das dritte ist, die sind, muss ich kurz jemanden bannen, so wieder da. Das nächste ist, dass die Leute das hören, das auch aufnehmen, es schon mehr Wurzeln hat, ja, aber dann die Dornen kommen, ja, bei dem Dornenbild, da ist ja was gewachsen, da sind ja Wurzeln da, aber das andere ist sozusagen drüber, das andere ist größer als das. Und auch da sozusagen das Siegertreppchen oder die Stufe, das Ziel ist nicht erreicht. Denn in dem Bild tatsächlich das Ziel erreichen nur die Vierten. Die bringen Frucht, ja. Also die hören es, die nehmen es an, die lassen sich nicht von den Dornen ersticken, sondern da entsteht Frucht. Super. Das ist das Bild, was Jesus erzählt. Ja? Also er hat dieses Bild vom Bauern genommen, um den Menschen sozusagen so ein Stück des Glaubenswegs zu zeigen. Der an tatsächlich ja, wie man gesehen hat, 3 von 4 Punkten nicht ans Ziel führt. Denn das ist ganz wichtig. In dem Bild ist es so, er hat gewonnen sozusagen oder den richtigen Ausgang des Ganzen hat nur Gruppe 4. So, Jesus sagt jetzt nichts über Prozente. Ne? Also wir wissen nicht, ob der Acker tatsächlich einfach nur oder ob das 4 geteilt war. Wie viel guter Boden ist es? So, aber alleine vom Bild her, 3 von 4 kommen nicht am Ziel an hier in dieser Geschichte. 3 von 4 sind nicht an dem Punkt, wo Jesus am Ende sagt, das ist guter Boden, das sind Menschen, die Gottes Botschaft hören, annehmen und Frucht bringen. Das sind die, die es richtig machen sozusagen. Genau. Also finde ich extrem spannend, wenn man das aus dieser Sicht tatsächlich betrachtet. Denn was fällt denn auf bei dem Ganzen? Ja, wenn wir das Bild jetzt nochmal sozusagen mit dem Background wissen, wenn wir wissen, was meint Jesus damit? Also wir wissen erstens, der Seemann ist überall der gleiche. Der Bauer, ne? Ist überall gleich. Also man kann nicht sagen, ja gut, der hat es halt auch mal besser, mal schlechter gemacht. Nee, das ist eine Situation, die erzählt wird, ja? Der Seemann, der schmeißt die Botschaft raus und sie kommt auf 4 verschiedene Arten an. Aber es ist der gleiche Seemann, der da steht. Man kann nicht sagen, der Typ war halt nicht so gut, der es mir erzählt hat. So, halten wir es erstmal fest. Zweitens, nicht nur der Seemann, sondern auch die Saat ist überall gleich. Es wird jetzt nichts über die Beschaffenheit der Saat gesagt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass 3/4 von dem Saatgut in dem Säckchen, das der Bauer hat, einfach schlechte Saat ist. Sondern, klar, wenn wir das Bild verstehen, das ist alles gute Saat, weil was ist es nämlich? Es ist die gute Botschaft, die er verteilt. Ja? Er predigt ja, es ist das Wort. Er erzählt ja nicht 3/4 der Zeit Mist und 1/4 der Zeit sozusagen die gute Nachricht, das Evangelium. Und deshalb klappt es nur bei dem guten Boden. Sondern es ist überall die gleiche. Es ist überall die gleiche Botschaft. So, und drittens, was stellen wir aber trotzdem fest? Trotzdem nur einmal Erfolg. Also ich meine hier Stufe 4. Nur bei dem letzten, bei dem guten Boden. Die anderen 3, das ist nicht irgendwie zweiter Platz oder so. Ja, machen wir hier so eine schöne Linie. Das ist nicht irgendwie zweiter Platz oder auch Mensch, trotzdem gut, nur Teilnehmerurkunde kriegst du trotzdem. Sondern es ist nur in dem Bild und so wie Jesus es jetzt auslegt, nur in dem 4. Stück ist Erfolg. Nur der gute Boden. Alles andere geht verloren, zu verschiedenen Zeitpunkten, ja klar. Ja? Einmal sofort, einmal erst später, als die Dornen kommen und einmal so zwischendrin, als die Vögel da sind. Aber bei keinem von diesen 3 Dingern wächst was. Und deshalb, auch so spannend nochmal, wenn wir uns erinnern, von vor 2 Wochen, daher ist, glaube ich, auch diese Mahnung zum Hören und Aufnehmen so wichtig. Du erinnerst dich, Jesus sagt ja am Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre, oder? Oder hört ganz genau hin. Und dieses ganz genau, das ist eben nicht nur irgendwie hinhören, sondern es ist dieses Aufnehmen, ja? Das gehört immer mit dazu. Nicht nur irgendwie hören, sondern auch aufnehmen, dass es ins Herz kommt. So. Wir wollen noch mal ein bisschen gucken, was das denn für Auswirkungen hat. Wie immer, ne? Ihr macht das schon, weil hier schon alte Hasen dabei sind. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Frage, Doppelpunkt oder einfach nur Großfrage. Doppelpunkt muss, glaube ich, nicht mal. Einfach nur Frage schreiben und dann eure Frage in den Chat. Und gleich, wenn ich den Teil hier fertig habe, dann gehen wir zu euren Fragen über. Also, das ist erstmal jetzt die Auslegung des Bildes. Ja, also Jesus steht jetzt mit seinen Jüngern da wieder und erklärt denen, was sie nicht verstanden haben. Er sagt, okay, ich erkläre es euch. Ich erkläre euch das Bild, das ich benutzt habe. Denn, merkt, es ist wichtig. Ja, es ist wichtig, weil ich rede in Gleichnissen. Ich möchte, dass die Leute nachdenken. Ich möchte, dass die Leute ins Nachdenken kommen über das, was hier los ist, über das, was ich erzähle. Ich bringe denen nicht einfach nur die Infos, sondern ich möchte ihr Herz anregen. Das machen Geschichten. Was machen Geschichten und Bilder? Die regen unsere Fantasie und unser Herz an. So. Und das tut er. Das tut er. Und das tut er in dieser Geschichte genauso. Und wir haben die nächsten Mal, also nächstes Mal ist wieder Frag den Pastor nächste Woche. Aber dann geht es auch gleich weiter mit Gleichnissen. Und das ist spannend, weil das nämlich auf ganz viele verschiedene Arten kann damit diese sozusagen Wahrheit ausgedrückt werden. Das ist ja das Schöne daran. Jesus kann ganz verschiedene Bilder benutzen, um den Menschen die Wahrheit zu erzählen, um denen das Evangelium, die gute Botschaft nahezubringen. Und dieses erste Gleichnis ist wie so ein Starterklärungsgleichnis. Ja? Denn hier geht es ja nicht nur um die Botschaft an sich, sondern hier geht es darum, wie die Botschaft aufgenommen wird. Ja? Ups. Hier. Wo kann ich das schreiben? Hier oben. Schreibe ich mal nicht nur was, sondern auch wie. Also es geht nicht nur um das Was, was sozusagen aufgenommen wird. Das wird ja relativ schnell klar. Jesus erzählt, naja, der predigt, ist der Seemann. Seemann. Ich bin Norddeutsch. Ich neige immer dazu, einfach Seemann zu sagen. sondern es geht auch um das Wie. Nämlich wie diese Botschaft aufgenommen wird. Und das ist unterschiedlich. Und wir haben hier gesehen, es liegt nicht am Seemann, es liegt auch nicht an der Saat, sondern es muss was anderes sein. Und das ist spannend und das werden wir über die Wochen entdecken, wie unterschiedlich Menschen auf Jesus reagieren. Ich habe heute, ich muss mal ein bisschen zurücklehnen hier. So, ich habe heute, guck mal, ich kann das jetzt auf meinen Bauch abstellen, das ist auch was. Ich habe heute Nachmittag den letzten Teil von einem neuen kleinen Projekt aufgenommen, was ich gerade gemacht habe. Und zwar habe ich einen Nachfolge-Jüngerschaftskurs erstellt. Der ist 10 Wochen jetzt tatsächlich lang geworden am Schluss. Also es sind 10 Videoeinheiten mit noch ganz viel drumrum und Fragen und Diskussionen und Weiterarbeit etc. pp. Und heute ging es, oder es zieht sich die ganze Zeit darum, durch diese ganzen Wochen geht es um das Thema Jünger werden, Jüngerin werden. Ja, also nicht jünger, älter, sondern Nachfolger werden. Vielleicht ist es dir aufgefallen, das ist so ein kleines Herzensthema von mir. Jesus nachfolgen. Wie geht das eigentlich? Und das Spannende ist, dass Jesus ja den ganzen Menschen zu Beginn, den Jüngern und später auch anderen, eigentlich auf eine ganz simple, auf eine ganz einfache Art begegnet. Er begegnet ihnen und sagt, komm mal mit, ich möchte dir was zeigen. So, die Petrus und Andreas, sagt Jesus, komm mit, ich mache euch zu Menschenfischern. Lasst eure Fischernetze liegen, wir machen jetzt was anderes. Und während sie mit ihm unterwegs sind, lernen sie, während sie in seiner Nähe sind. Ich glaube, die Nähe Jesu ist so entscheidend dafür, ist so und so entscheidend dafür, im Glauben zu wachsen. Denn wenn wir nochmal in den Text von eben reingucken, was passiert denn da? Wir haben die Leute, die es einfach nur hören, aber die haben keine Nähe. Ja? Die hören es und die gehen nach Hause. Da passiert nichts mehr. Die hören es und dann sind sie weg. Dann sind sie weg. Deshalb tut sich da auch nichts. Vergleichen wir das mal mit den Jüngern. Ja? Weil die sind ja jetzt da und stellen die Fragen. Wir haben letzte Woche haben wir gelernt, es ist gut, wenn wir einen Ort haben, wo wir Fragen stellen. Ja? Weil wenn wir Fragen stellen, dann wachsen wir. Wenn wir Fragen stellen, dann lernen wir, weil wir Antworten kriegen. Und wo kriegen wir unsere Antworten? Bei Gott. So, und das passiert hier ja auch. Das ist ja sozusagen eine Fortsetzung jetzt vom letzten Mal und vom vorletzten Mal. Sie fragen Jesus, erklär doch mal, was da los ist. So, das heißt, die sind nicht einfach nach Hause gegangen. Die haben nicht nur gehört und sind nach Hause gegangen, sondern die hören und stellen Fragen und dadurch nehmen sie es auf. Sie denken drauf rum, die kauen auf den Worten von Jesus rum. Und dadurch gibt es Wurzeln, dadurch entstehen ja Wurzeln, dadurch hängt sich das ans Herz ran. So. Und dann, und das wird auch noch kommen, haben die Jünger natürlich auch die Probleme, die so die Welt mit sich bringt. Gerade bei Jesus da, ne? Die Jünger, also die sind jetzt hier nicht alle namentlich aufgezählt, aber die sind ja schon sozusagen alle berufen und die sind jetzt mit ihm unterwegs. Die müssen nicht jedes Mal namentlich alle wieder aufgezählt werden. Aber einer von denen, die da gerade stehen, ist Petrus. Und Petrus wird Jesus noch verleugnen. Also ein bisschen spoilern, ne? Bisschen spoilern. Aber Petrus wird noch kommen und Jesus verleugnen und sagen, Jesus, kenne ich nicht. So, was passiert? Was passiert mit ihm? Geht er dadurch verloren? Nee, wenn wir uns die Geschichte weiter anschauen, tut er das nicht. Warum? Weil Jesus gnädig ist, weil Jesus sein Herz kennt, weil Jesus weiß, das ist ein schwacher Moment in seinem Leben, aber das ist nicht der Moment, der ihn ausmacht. Der Moment, der Petrus ausmacht, da kommen wir noch zu, ist in Markus Kapitel 8 oder 9 kommt das, Petrus Bekenntnis. Das ist ein entscheidender Moment im Leben von Petrus. Und Wenn wir dann ein Stück weiterblättern in die Apostelgeschichte, dann sehen wir, was die Jünger für Frucht bringen. Ja? Wie die unterwegs sind und wie die Menschen von Jesus erzählen, wie die Menschen für Jesus begeistern, wie die Menschen einladen zum Glauben. All das kommt ja noch. Ne? All das kommt ja noch. Und das ist das, was sich sozusagen hier zum ersten Mal so ein bisschen schematisiert. Und man darf das auch nicht überfrachten. Ja? Das ist immer die Gefahr, wenn wir ein Bild haben, wenn Jesus uns ein Bild gibt, um uns etwas zu verdeutlichen, was ja erstmal unsichtbar ist. Weil die, sozusagen das, was er uns damit erklärt, ist ja was Unsichtbares. Was man sozusagen sieht, ist ja, Jesus erzählt, Jesus predigt, manche glauben, andere nicht. So, und er benutzt jetzt ja dieses Bild, um so ein bisschen Erklärung zu bieten, ne? Um zu sagen, naja, manche haben halt einfach nur hingehört, aber da ist nicht mehr passiert. Manche haben hingehört und da ist ein bisschen mehr passiert, aber dann waren die Sorgen gleich wieder da. So, und die haben sich ablenken lassen. Von daher, man darf es, glaube ich, auch nicht zu sozusagen diese Struktur so eins zu eins nehmen. Also jetzt, was man zum Beispiel nicht machen sollte, ist daraus zu sagen, ach guck mal, das sind vier Optionen, ne? Also Weg, Dorn, flacher Boden und dann, na sag mal, guter Boden. Also wenn man predigt, ein Viertel kommt zum Glauben. So funktioniert es nicht. Ne? Das überfrachtet das Bild. So. Jesus möchte mit dem Bild einfach nur sagen, was im Glauben passieren kann, beziehungsweise was passieren kann, damit Menschen nicht glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass das in vielen von euren Fragen heute drin ist. Deshalb wollen wir da jetzt mal reinschauen in eure Fragen. Pass mal auf, ich lasse mir die mal anzeigen und dann schauen wir mal. Wie immer, wir starten mit den Fragen, die sich direkt auf diesen Text beziehen, auf unser Thema von heute und gehen danach, wenn wir noch Zeit haben, haben wir noch eine gute halbe Stunde, dann gehen wir auch auf so allgemeinere Fragen ein. Das soll ja auch immer seinen Platz haben. Also schauen wir mal, was wir heute haben. Ups, ich habe einen Knopf gedrückt. Ja, läuft noch. Guck mal, Lukas fragt, was zum Fruchtbringen. Lukas fragt, bedeutet Fruchtbringen auch einfach Licht zu sein in seinem Umfeld, Familie, Arbeit und so weiter, sowie so gut wie möglich so zu leben, wie es Gott gefällt und ehrt? Ja, also ich zögere, weil die Frage zweigeteilt ist. Also Teil 1 auf jeden Fall. Das war tatsächlich heute Teil von der Session, die ich aufgenommen habe für die Jüngerschaftsschule heute. Weil da geht es sozusagen um den Ausblick. Ne? Wir sind am Ende so, wir sind jetzt Jünger, wie geht's weiter? Und da geht es natürlich darum, Salz und Licht zu sein für andere Menschen. Das Weitertragen. Ja, womit endet Jesus in Matthäus 28? Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes und lehrt sie halt alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das sind die letzten beiden Verse von Matthäus 28. Das heißt, Jesus sagt, ihr zieht jetzt los. So, ihr seid jetzt Licht. So, und Frucht bringen drückt sich zum Beispiel darin aus. Bedeutet das, dass jeder Missionar wird, dass jeder großer Prediger wird, dass jeder vor 100 Menschen jeden Sonntag stehen muss? Nee. Sondern das bedeutet sowas, wie Lukas sagt, zum Beispiel Licht im Umfeld sein, Familie, Arbeit und so weiter. Und selbst das ist ja für viele eine Herausforderung schon. So. Deshalb ist es gut, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. So. Der zweite Teil, so gut wie möglich zu leben, wie es Gott gefällt und ehrt. Und trotzdem muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass all unsere Anstrengungen am Ende des Tages nicht das sind, was uns rettet. Ne, und da sind wir bewegen uns sozusagen, wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen gerade. Das ist wichtig, Lukas. Wir können auf beiden Seiten runterfallen. Wir können auf der Seite vom Pferd fallen, die sagt, alles ist Sünde, alles ist schlecht, alles kaputt, nur Jesus rettet, ich mache gar nichts, weil es ist eh egal. So, ja. Jakobusbrief sagt, ein Glaube ohne gute Werke ist tot. Ja, also ein Glaube sozusagen und dann zu sagen, nee, gute Werke, nee, nicht, dass ich in irgendeine Werkgerechtigkeit abrutsche, das lasse ich direkt. Das ist auch nicht die Antwort, ja. Ein Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Und auf der anderen Seite wollen wir auch nicht in sowas abrutschen, das sagt, ah, ich gebe mir richtig Mühe, weil dann muss Gott mich mögen. Weil da fallen wir von der anderen Seite vom Pferd. So, ne? Am Ende, das Zentrum muss Jesus sein. Das Zentrum ist Jesus. Und wir handeln aus dem, was wir von ihm bekommen. Genau. Jetzt gibt es hier eine Doppelfrage von Lisa. Um für den Bauern an den Samen zu kommen, wenn wir gewissermaßen auch der Bauer sind, braucht man ja bei den meisten Pflanzen die Frucht. Kann man das so weiterdenken? Und dann geht es hier unten noch weiter. Dass wir Frucht bringen müssen, um den Samen aussehen zu können. So, dann muss ich mal durchsteigen mit meinen mangelhaften landwirtschaftlichen Kenntnissen. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Wochen in der Bible Study gesagt. Ich bin nicht Bauer in zweiter Generation. Also meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Der war aber schon nicht mehr aktiv, als ich da als kleiner Bengel rumgelaufen bin. Also der war quasi aktiv, aber der ist verpachtet. Also mein Opa hat den nicht bewirtschaftet mehr. Also Frucht. Frucht bringen, redet Jesus häufig von, bedeutet so eine, ja, also ganz markant im Galaterbrief, die Frucht des Geistes. Warte, ich mache das mal nebenbei auf. Vielleicht können wir da darüber eine Brücke finden. Das ist ja immer das Spannende, ne? Bei euren Fragen. Ich weiß nicht, was kommt und improvisiere. Aber das ist das Gute. Das hält meinen Kopf auch fit. So. So, hier, warte mal. Da. Das ist Galater Kapitel 5. Da geht es um die Frucht des Geistes. Ups, Stift. Und hier ist es so. Kann ich das markieren hier für euch? Jo, super. So. Vorher zählt er auf, was sozusagen die schlechten Dinge sind. Und dann sagt er, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Ich gucke mal eine andere Übersetzung. Da finde ich, ist die HFA nicht so schön gerade. Weil das wollte ich eigentlich. So, ne, weil hier ist es prägnanter. So, was lesen wir hier? Die Frucht des Geistes, so. HFA hatte geschrieben, bringt hervor. Meinen natürlich auch diesen Prozess des Fruchtbringens, klar. Aber hier ist es deutlicher. Die Frucht des Geistes, weil so unter dem Titel kennt man es normalerweise, ist Freude, Liebe, Freude, Friede, Friede von Eierkuchen, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gibt es übrigens, wenn ich mich nicht täusche, einen schönen Print bei Anni im Segensbringer-Shop. Also wenn ihr noch was haben wollt vor der Elternzeit, dann jetzt. Also das ist auf jeden Fall Frucht, die der Geist aus dir erwirkt. So, und das Schöne ist ja, das sind nicht in erster Linie Dinge, die du machst, sondern die durch ein verändertes Herz im Glauben entstehen. Heißt das, das passiert immer automatisch? Gunnar, bist du immer automatisch voller Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung? Nein, wer mich kennt, weiß das auch. Aber Gottes Geist arbeitet immer wieder an mir, damit das mehr so wird. So, und das sind beispielsweise die Früchte so. Und diese Früchte, wenn die aus deinem Leben ausstrahlen, hat das natürlich eine Auswirkung auf andere Menschen. Ja, wenn die lang genug, wir hatten vorhin Lukas, der fragt hier, wie ist denn das, Licht sein, Familie, Arbeitsplatz? Wenn du ständig bei der Arbeit der bist, der vor Liebe, vor Langmut, vor Güte, vor Treue strahlt und dann nochmal so ein bisschen erzählt, dass du mit Jesus unterwegs bist, dann kann das durchaus passieren, dass Leute eins und eins zusammenziehen und dich einfach mal was fragen. So, ja, das ist der sozusagen eine Möglichkeit. Also eine realistische, echte, gute Möglichkeit. Ich bin auch der Freund, der sagt, naja, sprich Leute doch einfach mal an. So, sag doch mal, hey, ich merke, du bist gerade vielleicht in einer schwierigen Phase, kann ich dir irgendwie helfen oder für dich beten? Das schadet auch nicht sowas. So, also nicht immer nur dieses Motto, naja, ich lebe halt ordentlich und dann vielleicht merkt es ja einer. Also man darf auch den Mund aufmachen, will ich damit sagen. Aber das wäre zum Beispiel ein Weg. So, und Frucht, ne, dann war ja die zweite Teil von Lisas Frage, da müssen wir Frucht bringen, überhaupt Samen auszusehen. Auch Samen aussehen ist schon wieder Frucht bringen, quasi. Du merkst, das Bild ist irgendwann überstrapaziert. Christine stellt so eine ähnliche Frage wie Lukas vorhin. Versteht man unter der Frucht, dass ich die Menschen zu Jesu Jüngern mache oder auch, dass ich nach Gottes Willen lebe? Es ist beides im Endeffekt. Also Frucht wird in der Bibel auch mehrfach benutzt. Auch unterschiedlich. Also wir hatten ja eben Galaterbrief. Da ist Frucht sozusagen das, was aus einem, was der Heilige Geist aus dir wirkt. Ja, du lebst mit Jesus und dadurch wächst diese Frucht, was wir gerade gehört haben. Ne? Freude, Langmut, Liebe, Geduld, Treue etc. Dann hast du aber auch so eine Stellen zum Beispiel wie in Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist ja auch ein Bild von Frucht, von Wachstum. So. Und da sind die Jünger gemeint. Da sind nicht ihre, sozusagen die Frucht ihres Geistes oder des Geistes Gottes in ihrem Leben gemeint, sondern da sind die Jünger gemeint. Und da ist das Bild so, dass die nur wachsen können, wenn sie mit Jesus verbunden sind, wenn sie in seiner Nähe sind. Und dann wiederum hast du nochmal Bilder, die Frucht tatsächlich sozusagen als Menschen, die dazukommen, sehen. Also es ist alles so ein bisschen, Christine. Es ist alles so ein bisschen. Und es ist beides richtig, was du fragst. Ne? Also Menschen zu Jüngern machen, Menschen einladen zum Glauben und mit Gottes Willen leben. Also es ist beides. Ah, guck mal, Markus, auf die Frage hatte ich gehofft. Ich empfinde das Gleichnis als schwierig. Wer von uns ist schon auf Stufe 4? Liebt und hilft Jesus nicht einem jedem, egal welche Stufe er hat, welche Stufe er ist, Unzulänglichkeiten und Zweifel zu überwinden? Richtig gut, dass du die Frage stellst. Und richtig gut, dass du dabei bist. Du bist auch der Katholik, ne? Das war jetzt nicht so gemeint, wie es klang. Ich freue mich, dass du dabei bist. Aber du hast, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt, dass du irgendwo in Süddeutschland wohnst, Katholik bist und das total schön findest, wie hier quasi Bible Study gemacht wird. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nur ganz kurz. Also, dieses auf Stufe 4, das meinte ich vorhin mit das Bild nicht überbelasten. Also, was ich hier jetzt, warte mal, wo waren wir? Hier. Nee, da. Was ich jetzt hier aufgemalt hatte mit der ne, Stufe 1, 2, 3, 4, das war auch eher für mich noch so eine Denkbrücke zum Verdeutlichen. Das, was wichtig ist, was wir mitnehmen müssen aus dem Bild, ist, dass Stufe 4 sozusagen in sich nochmal mehr sein kann als Stufe 4 fertig. Also das ist nicht Einheitsmodell A, sondern in Stufe 4 ist natürlich jemand, der das Wort gehört hat, der es aufgenommen hat, der sich nicht von den alltäglichen Sorgen wieder komplett abbringen lässt, sondern der Frucht bringt, der aber manchmal Zweifel im Leben hat. Na klar. So, und daneben sitzt jemand, der das Wort auch aufgenommen hat, also gehört hat, aufgenommen hat, Frucht bringt, etc. Der aber Bereiche in seinem Leben hat, wo er gar nicht klarkommt mit. So. Und dazwischen und daneben sitzt nochmal jemand, bei dem von den Früchten des Geistes vielleicht nur die Hälfte so richtig zu sehen ist. So, verstehst du? Also Stufe 4 hat mehr Spielraum, als man denkt. Das Ding ist, Stufe 1 bis 3 hat irgendwo den Abbruch. Ja? Also alle von Stufe 1 bis 3 haben irgendwann gesagt, Glaube, bleib mir weg. Ja? Also die ersten sofort, die zweiten, weil sie sozusagen die Nähe zu Jesus nicht hatten, weil es irgendwie gleich wieder abgebrochen ist, weil keine Wurzeln da waren. Und Stufe 3, weil die Sorgen rundherum so groß waren, dass der Glaube verschwunden ist, dass der erstickt ist da drin. So. Also Stufe 4 ist größer, als man vielleicht meinen könnte jetzt, von wenn ich das hier so gleich groß nebeneinander mal. Ja. Ah, schöne Frage hier, passend dazu von Christine. Wie sieht's aus, wenn ich in Glaubenskrisen gerate? Gehe ich dann eine Stufe zurück? Nee. Also, nee. Also, es gibt ja Glaubenskrisen, die führen dazu, dass man mit dem Glauben abbricht. So. Dann ist man, ne, wir belasten dieses Stufenmodell jetzt gerade sehr, das bitte im Hinterkopf behalten, dann ist man irgendwann nicht mehr in Stufe 4. wenn man mit dieser Glaubenskrise ringt und lebt und tut, dann ist man natürlich da drin. Ja? Auch in den Krisen des Lebens sind wir von Gott getragen und gehalten. Das ist doch das, worum es geht. Das ist doch das. Ne? Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Ich bin im finsteren Tal, aber ich bin nicht alleine. Das ist es doch. Ja? Und sich das bewusst zu machen, sich bewusst zu machen, in dem finsteren Tal ist er bei mir, geht er neben mir. In meiner Glaubenskrise ist er da an meiner Seite. Natürlich gibt es Situationen, gibt es das Leben von Menschen, wo die Glaubenskrise so stark ist, dass wir sozusagen jetzt wieder in so einer Sprache landen wie von hier bei den Dornen. Ne? Die Alltagssorgen, die Verlockung des Reichtums, das Verlangen der schönen Dinge ist so groß, dass der Glaube verschwindet. So, aber ich glaube, das meinst du nicht mit Glaubenskrise. Ich glaube, mit Glaubenskrise meinst du den Bereich, wo man im Glauben ist, aber in einer Krise. Und damit sozusagen fällst du nicht automatisch eine Stufe zurück. Auch Zweifel sind nicht etwas, was dich automatisch rausschmeißen. So. Ja, ich glaube, man kann Zweifel auch glorifizieren. Man kann auch, es gibt auch so einen Modus irgendwo, höre ich manchmal, wo es irgendwie läuft, in so einem In so einer Sprache von, na, was wissen wir denn schon? Gott ist ein Mysterium, wir wissen gar nichts, ich zweifle an allem, aber ich möchte verstehen. So, aber dann macht man nie den nächsten Schritt, um irgendwas zu verstehen. So, und denkst du, ja, du, wenn du verstehen willst, ich meine, du könntest in eine Kirche gehen, du könntest mit Leuten reden, die da unterwegs sind mit dem Jesus, du könntest ein bisschen Bibel lesen und beten. Also es ist ja nicht so, dass du mittellos wärst mit deinen Zweifeln. So, ne? Man kann sich ja helfen und helfen lassen. So. Also auch Zweifel nicht glorifizieren. Klar, Zweifel sind auch immer Teil des Glaubenslebens. Aber der sozusagen auf dem Weg nach vorne, auf dem Weg des Lebens und des Glaubens, idealerweise werden die Zweifel weniger und nicht mehr. So. Wenn sie mehr werden, würde ich aber auch mal drüber nachdenken, woran das liegen kann. Liegt das an den Menschen, mit denen du dich umgibst? Liegt das daran, wie du deine Bibel oder deine Gebetszeit gestaltest? Liegt das daran, in welcher Gemeinde du bist? So. Und überhaupt in einer oder nicht? So, also ne, Zweifel sind Teil des Glaubens. Zweifel sind aber Teil des Glaubens, der sozusagen mit mehr Wegstrecke weniger werden sollte. Coole Fragen heute, ey. Ah, schön. Yvonne, wie verbessert man denn den Boden? Sehr schön im Bild geblieben, das freut mich. Wie verbessert man den Boden? Ich glaube, man verbessert den Boden, das ist nicht Teil des Bildes, sondern das ist so Theologie einfach, indem man nahe beim Bauern ist. Ja, nahe bei Jesus sein, seine Nähe suchen, das verbessert den Boden. Das verbessert den Boden. Vielleicht auch, wenn man handwerklich geschickt ist, das ein oder andere rausreißen, was da nicht hingehört. Ja, wenn man Unkraut sieht, wenn man sieht, in der Ecke von meinem Boden fängt Unkraut an zu sprießen, dann gleich drum kümmern, rausreißen, weg mit dem Unkraut. Ja, wenn man sieht, dass in der einen Ecke ständig da die Vögel kommen, Vogelscheuche hinstellen. den Boden auch nicht einfach nur so sehen als, naja, der ist halt da und gut ist, sondern sich auch drum kümmern. Boden mal wässern, mal umgrubbern, pflügen. Schwatt machen, sagt man hier auch, ne? Wenn man quasi den, als ich das erste Mal gehört habe, ne, habe ich gehört, ja, oh, nee, der kommt heute nicht, der muss den Boden schwatt machen. Da dachte ich, was ist hier los? Schwarzarbeit oder was meint ihr hier so, ne? Nee, quasi den Acker pflügen, weil danach kommt ja die dunkle, die richtig schwarze Erde ist dann ja oben. Und das ist damit gemeint hier. Ich dachte, die reden über Schwarzarbeit. War aber nicht so. Guck mal, wieder was gelernt hier. Wieder was gelernt. So. Ja, ein schönes Beispiel von Werner. Bei Jesus ist die Saat für alle vier Fälle gleich gut. Das ist heute in der Verkündigung nicht immer gewährleistet. Da ist auch Unkrautsamen dazwischen. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Genau, wir gehen in dem Bild natürlich davon aus, dass die Saat, klar, wenn Jesus die aussieht hier, das ist 1A Top-Saat. Aber natürlich, je weiter wir uns davon entfernen, ne? Also Jesus, die Jünger, du, ich, nach 2000 Jahren etc. pp., ist natürlich auch an denen, der aussieht, immer die, sozusagen nicht nur an die, die da stehen und hören, ist die Aufforderung, wer Ohren hat zu hören, der höre, also hör auch richtig zu und nimm das auf, sondern auch für den, der sät, ist natürlich die Aufforderung, die Mahnung, kontrollier die Saat, die du daraus siehst. Ja? Schmeißt du nicht das Unkraut dazwischen. Sehr schön. Sehr cool. Andreas fragt, die Wurzel kann sich doch nur vertiefen, wenn wir uns immer und immer wieder mit Gottes Wort, Bibel, befassen und ganz im Vertrauen zu Jesus reden, beten. Liege ich da etwa richtig? Da liegst du richtig, nicht nur in etwa. Ja, die Nähe zu Jesus. Genau. So, schauen wir weiter. Ich scroll hier so ein bisschen durch, weil ich gucke, ob noch Fragen sind, sonst gehen wir nämlich gleich zu den allgemeinen Fragen. So, ich scroll nochmal hoch, jetzt gucke ich nochmal nach Fragen, die so allgemeiner waren. Wie kann ich meiner Familie von Jesus erzählen, wenn sie nichts von ihm hören wollen? Also ich kenne deine Familie nicht. Es gibt ja sozusagen die Option, denen ist es halt egal, Es gibt ja aber auch quasi so ja, verbrannte Kinder, dass sozusagen jedes, sobald ein Wort mit J anfängt, dass schon gleich alle Ohren zugehen. So, ne? Was es natürlich nicht einfacher macht in dem Moment. In so einem Fall denke ich tatsächlich, also Einzelgespräche sind immer besser als Gruppengespräche, also quasi wenn du 10 Leute in deiner Familie hast, so nähere Verwandtschaft, wo du bei allen das Gefühl hast, die wollen mit Jesus nichts am Hut haben und sobald ich damit komme, ist vorbei, dann bring das Thema vielleicht nicht unbedingt sozusagen dann so kampfchristlich beim nächsten Geburtstag, während alle am Tisch sitzen, aufs Tableau, sondern guck tatsächlich in den Situationen, in denen die Menschen gerade sind. So, was ist bei denen im Leben los? Wie kann Gott da reinsprechen? Wie kann Gott durch dich da reinsprechen? Und manchmal sind das echte Worte, manchmal sind es Taten. So. Ganz zweiter wichtiger Punkt ist, lebst du auch so, dass man das sieht, dass du mit Jesus unterwegs bist? Also das bedeutet, das muss nicht bedeuten, quasi, dass du mit einem Schild das Ende ist nahe durch die Fußgängerzone läufst. So. Aber das ist ja vielleicht an ganz vielen anderen kleinen Dingen sichtbar, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht und wie das aussieht. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass vielleicht auch aus deiner Familie darüber, über manche Dinge, weil es ist ja nicht immer einfach, mit Jesus zu leben, ja, das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist ja manchmal auch gerade in moralischen Dingen oder so in unserer Gesellschaft die schwierigere Variante. So. Und vielleicht beeindruckt das auch Menschen. Unausgesprochen. So. Und am Ende ist es aber sozusagen deine Aufgabe, Salz und Licht zu sein, treu zu sein, das sozusagen das Wort zu streuen, was auf dem Acker passiert dann, um wieder jetzt zu unserem Text zurückzugehen nochmal, was auf dem Acker passiert, liegt nicht in deiner Hand. So schwer uns das auch fällt, gerade wenn es zum Beispiel um Familie geht, ne? Ich weiß das. So schwer uns das fällt, gerade wenn es um die eigene Familie geht, das liegt am Ende nicht in unserer Hand, sondern das liegt in Gottes Hand und der weiß, was er tut. Ich gucke nochmal weiter, was wir hier so finden. Lost Halo. Wen müssen wir bestechen, um deine Bücher von dir vorgelesene Hörbücher zu bekommen? Ja, den SCM-Verlag. Und ich glaube, das haben aber schon Leute von euch gemacht, weil die Frage kommt immer mal wieder. Für Follower war die Frage nämlich tatsächlich schon ein paar Mal im Raum. Und irgendwer von euch, ich weiß nicht wer, irgendwer von euch hat auch SCM geschrieben und gesagt, hier, wir wollen das Hörbuch. Und SCM sagt, das ist schön, dass ihr das wollt, aber Hörbücher zu produzieren ist sozusagen zu teuer im Verhältnis zu dem, was wir dabei einnehmen am Ende des Tages. Ich überlege gerade, also SCM hat ja verlegt das Buch, ja. Ich meine, ich könnte die fragen, ob ich das in Eigenregie aufnehmen darf. Weiß ich nicht, ob sowas erlaubt ist. Und dann könnte man es über die Homepage kriegen. Ich frage die mal, weißt du was? Ich frage die mal. Ich kann nicht versprechen, wann es dann kommt, logischerweise, weil das sind auch irgendwie 250 Seiten, die ich einlesen muss. Und wenn ich mich verspreche, fange ich von vorne an. Aber ich mache mich schlau. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Rechte technisch ist. Also ob man das einfach darf. Ich meine, klar, ich bin der Autor, aber mehr auch nicht. So, gucken wir mal weiter. Der Posaunenchor fragt, erzählst du noch kurz Näheres zu deinem Jüngerschaftsprojekt? Ja, gern. Ich habe ein Projekt sozusagen mir überlegt. Also Jüngerschaft. Jüngerschaft ist für mich sozusagen in der Idee, das, was nach ich glaube jetzt an Jesus kommt. Also sozusagen der Weg, wenn es dann weitergeht. So. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Kirchen häufig oder Landeskirchen vielleicht auch eher noch vernachlässigen oder vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Weil wir sind ganz stark da drin in so Dingen, wir sind offen, wir sind einladend, die Leute können sein, wie sie sind, kommen, wie sie wollen und was ja auch gut ist, gar keine Frage, so, ne? Also, solange du Klamotten an hast, komm vorbei. Aber ich glaube, wir haben darüber manchmal vergessen, sozusagen die Schritte danach, so. Und dieser Jüngerschaftskurs, der ist, so wie ich den jetzt gemacht habe, kann man den offline oder online machen, also so wie ich den jetzt zur Verfügung stellen wird, wird der online sein, das heißt, man ich habe doch auf der Homepage so einen kleinen Kurs, 5 Tage irgendwie Neustart mit Gott. So, das ist das Gleiche, nur 10 Wochen lang. Aber es gibt nicht jeden Tag was. Es gibt einmal die Woche ein Video, 25 Minuten, quasi also so einen kleinen Vortrag. Und dann unter der Woche gibt es dazu dann Fragen, kleinen Text vielleicht noch. Und die Idee ist, dass das Ganze einen festen Start und einen festen Endpunkt hat. Also jetzt sagen wir mal 10 Wochen, fangen am 1.3. an und laufen dann 10 Wochen. Und dann kommt das wochenweise, weil alle, die angemeldet sind, sind gleichzeitig über meine Homepage in so einer quasi Diskussionsgruppe drin und können sich drüber austauschen. Über das, was quasi, weiß ich nicht, Sonntagabend oder Montag, ich weiß nicht, hab mir noch nicht so Gedanken über den Zeitplan, was sagen wir, montags kommen immer die Videos, da können sie sich danach drüber austauschen, kriegen Mittwoch eine Frage in die Gruppe, wo die dann überlegen, ah, okay, zu dem Thema, was war denn da am Montag, wie ist das in meinem Leben? Also, dass man sozusagen als Gruppe gemeinsam unterwegs ist. Das ist die Idee. Der zweite Teil ist, das Ganze habe ich mir so überlegt, dass man das auch tatsächlich in echt vor Ort machen kann. Also nicht ihr, aber ich. Genau. Das ist die Idee. Wann es online kommt, weiß ich noch nicht. Also dieses Jahr noch, das schon. Ich habe jetzt alle Teile gedreht, aber ich muss die noch schneiden und ein bisschen aufbereiten und so. Aber gedreht ist alles. Und das war eigentlich der Hauptarbeitsteil. Also der Hauptarbeitsteil war die Vorbereitung. Und dann habe ich die 10 Teile jetzt, also 10 mal 25 Minuten gedreht. Und jetzt arbeite ich weiter dran. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es was gibt. Sehr schön. Ganz wichtige Frage von Michaela. Wie ist es, wenn ich plötzlich nicht mehr beten kann? Das finde ich eine mega krasse Frage und ich finde es richtig gut, dass du die stellst, weil viele Leute trauen sich, die nicht zu stellen, weil das so ein bisschen ist von, habe ich versagt? So. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man nicht mehr beten kann. Auch in meinem Leben gibt es Zeiten, wo es mir leichter fällt zu beten, es gibt Zeiten, wo es mir schwerer fällt zu beten. Und es gibt auch Tage, an denen ich nicht bete. So. Sind wenige, muss ich aber auch dazu sagen. Aber es gibt es. So. Und ich glaube, also du sagst ja plötzlich nicht mehr beten kann. So, das klingt für mich danach, du willst aber beten. Und ich weiß nicht, was das sozusagen, was die Blockade ist. Fehlen dir die Worte oder weißt du nicht, wo du anfangen sollst? Weil ich sag mal, die Richtung ist klar, nach oben. Ne? Also Gott ist da und Gott hört dich. Er ist da. Er wartet auf dein Gebet, Michaela. Und eine Methode, die ich dir anbieten könnte, ist, wenn dir die Worte fehlen, dann nimm Gebete, die es schon gibt. Mach ein Vater unser, jeden Morgen, jeden Abend, dass du wieder reinkommst. Oder nimm Psalm. Oder, was auch eine Möglichkeit sein kann, ich meine, ich kenne dich jetzt nicht, von daher ist es Mutmaßung, aber gibt es vielleicht was in deinem Leben, was dich von Gott fernhält gerade? Ist da was, was zwischen dir und Gott steht, was du ja weißt, was du unterbewusst weißt, was du nicht so ganz wahrhaben willst, vielleicht, ich weiß es nicht. Deshalb Mutmaßung. Aber vielleicht. Dann bring das vor Gott. Ja, dann bring genau das vor Gott. Bete genau darüber. So. Was auch helfen kann, ist, vielleicht hast du in deiner Nähe Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, dann frag die, ob die für dich beten. Manchmal ist es auch gut, einfach zu wissen, dass andere für dich beten. Ja. So, gucken wir mal weiter. Mal gucken, ob ich das auseinanderkriege jetzt hier. Also ich habe Probleme mit Jesus, aber mit Gott Vater bin ich dicke und der Geist ist immer wieder da. Wie komme ich ihm, also ich sag mal, wenn der Geist und der Vater da sind, dann ist Jesus nicht so weit entfernt, ne? Also hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, weil das sind ja nur nicht 3 Götter, das ist ein Gott. Ne? Also bin mir nicht ganz sicher, was sozusagen das Problem mit Jesus ist. Weil, lies mal Johannes, zum Beispiel so die Mitte vom Johannesevangelium irgendwie so, ne? Kapitel 10 bis 17. Da ist quasi jeder zweite Satz, der Vater und ich sind eins. So, also, wenn du mit dem Vater dicke bist, bist du es mit dem Sohn. So. Mo fragt, was denkst du, warum bei vielen Menschen das Wort Gott, Jesus so auf Widerstand oder gar Ablehnung stößt? Ich denke, es liegt daran, weil uns das immer wieder vor Augen führt, dass wir die brauchen. So, wer will sich gerne, gerade in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur sagen lassen, dass du alleine aus dem Sumpf nicht rauskommst? Wir sind in einer Gesellschaft, westeuropäisch, eine Gesellschaft von Machern. Ja? Wir lösen unsere Probleme. Wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Wir gehen das an und dann wird das was. So, und dann kommt Jesus und sagt, du bist ziemlich auf dem falschen Weg unterwegs, kehr mal bitte um und mach mich zum Herr über dein Leben. So, also das für viele, die es eben nicht anders kennen, da nicht die erste Reaktion ist, juhu, los geht's, wo trage ich mich in die Liste ein, überrascht mich nicht so sehr. Ja. Und da muss man auch sagen, dass, obwohl, warte, das ist in deinem zweiten Teil. Ganz schön. Zweiter Teil. Ich erlebe das auch bei Menschen, die sich zwar einerseits als gläubig mit Tüdelchen bezeichnen und zum Beispiel wichtig finden, ein Kind zu taufen oder auch mal in den Gottesdienst gehen und trotzdem, oh, ich sehe den dritten Teil nicht. Ich mache einfach mit Teil 2 weiter, weil da wollte ich quasi hin. Wir haben in Deutschland, glaube ich, oder Westeuropa vielleicht auch, so die letzten Reste eines kulturellen Christentums gerade. Also wir sind so in der letzten Generation, das erlebe ich auch, wo junge Eltern kommen und sagen, wir möchten gerne unser Kind taufen lassen, weil die, ja, ich weiß nicht, wissen, ahnen, vermuten, meinen, dass das wichtig ist, dass das dazugehört. Und wenn ich dann frage, cool, schön, Mensch, das freut mich voll, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? War das für euch gleich klar oder was ist so der Gedanke dahinter? Dann nicht mehr so viel kommt manchmal. Also nicht immer, aber manchmal so, weil wir, oder häufig, weil wir, glaube ich, an einem Punkt sind, wo sozusagen die Grundinformationen irgendwie da sind, aber die Beziehung abgebrochen ist. Ja? Und ich erlebe das ganz stark in diesem Wechsel der Generation. Also wenn ich zum Beispiel mit Schulkindern rede, wenn ich mit denen über das Gebet rede, so, dann erzählen die mir nicht, dass die zu Hause mit den Eltern beten, sondern die beten, wenn, dann mit ihren Großeltern. Weil das ist so die Generation, die es noch anders gelebt hat. Also und da sind diese dann, also das sind dann schon die Älteren. Ne? Also ich rede jetzt so 80 plus, sind vielleicht sogar Urgroßeltern dann schon. Das ist die Generation, wo die Beziehung noch stärker war und auch natürlicher irgendwo war. Aber da gab es sozusagen zum Wechsel zur nächsten Generation Abbruch. Und das ist jetzt nicht, weil die Kinder das einfach nicht wollten oder weil die Eltern es versaubeutelt haben oder so. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel tatsächlich. Was aber wieder auf das kommt, worüber wir heute geredet haben. Ne? Frucht bringen bedeutet auch die Botschaft weitergeben. Sozusagen nicht nur davon ausgehen. Und ich glaube, das ist eine Zeit lang sozusagen, na, ich lebe halt christlich, meine Kinder nehmen das irgendwie mit. Ja, aber wenn du dir nie darüber erzählst, sondern die das irgendwie nur aufschnappen sollen, sehen wir, was wir davon haben. Ja, deshalb, ne, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie, lehrt sie. Und nicht, macht zu Jüngern alle Völker und lasst sie einfach nur sehen, wie gut ihr lebt. Nee. Genau. Tamara fragt, für wen ist das Projekt Jüngerschaft? Für jeden, der Lust hat. Also wenn es auf meiner Homepage ist, kann sich da jeder quasi einen Platz ergattern. Also es wird schon irgendwo begrenzt sein, weil wenn die Gruppen zu groß sind, dann habe ich ja eben erzählt mit dieser Gruppengeschichte, kann man irgendwie nicht mehr sich richtig unterhalten. Also es gibt eine Begrenzung, aber dann, wenn es sozusagen die Nachfrage groß genug ist, dann gibt es mehrere Durchgänge oder so. Ich überlege mir was. Ach, guck hier. Ich habe es versucht mit dem Hörbuch. Stimmt, und du hast mir, glaube ich, die Mail sogar weitergeleitet. Ne? Da habe ich die Infos nämlich. Abschließende Frage. Meine geballte Kompetenz im Thema Erziehung. Wie reagiere ich richtig, wenn ein Kind einem anderen Kind mit der Hölle droht? Die Freunde meiner Kinder sind teilweise atheistisch und christlich. Also ein Kind oder dein Kind? Also du hast jetzt ein Kind geschrieben. Dann schreibst du aber von den Kindern deiner also die Freunde deiner Kinder. Wie auch immer. Wie gehe ich damit um, wenn ein Kind mit der Hölle droht? Also und das anderen Kindern. Also ich glaube, eine Drohung ist immer der schlechteste Weg, irgendwie Salz und Licht zu sein. also eine Drohung ist, also es gibt diesen, von Jonathan Edwards, gibt es diese Predigt, Sinners in the Hand of an Angry God. Also die Sünder in der Hand des wütenden Gottes. Und die Predigt, also die hat er in der ersten oder zweiten großen Erweckung gehalten, also vor bald 300 Jahren oder so. Und da musste ich jetzt ein bisschen dran denken, ne? Also Sünder, weil der Witz der Predigt ist, was heißt Witz, also der Clou ist, der Sünder ist in der Hand des Gottes und Gott könnte jederzeit sozusagen und dann so. Und ich glaube nicht, dass uns das heute so hilft, Menschen zu erreichen tatsächlich. Wie rede ich jetzt aber mit dem Kind, das den anderen Kindern mit Hölle droht? Meine Frage wäre, versteht das Kind, was es da tut? So, wie alt sind die Kinder? Und versteht er oder sie, was diese Drohung bedeutet? Und was Hölle bedeutet? Und wie kann man dem Kind auf eine kindgerechte, passende Art verdeutlichen, worum es da eigentlich geht? Denn Hölle ist was Trauriges, was Schmerzhaftes, was man keinem wünschen sollte. Und Kinder anderen Kindern schon mal gar nicht. Von daher, vielleicht wäre das, also ich glaube, es macht halt jetzt auch wieder einen Unterschied, sind es deine Kinder oder andere Kinder. Also wenn es deine Kinder sind, würde ich auf jeden Fall das Gespräch suchen. Wenn es andere Kinder, also Kinder von anderen sind, die das deinen Kindern sagen, würde ich vielleicht, also wenn das häufiger passiert, das Gespräch mit den Eltern suchen. Und auch da weißt du nicht, wie die Reaktion sein wird, ne? Das ist ja immer das Problem. Aber ich bleibe dabei, dass es, glaube ich, nicht so richtig zielführend ist im Zweifel. Also entweder kriegst du Kinder, die, also entweder ist halt Gespräch beendet oder du kriegst Kinder, die aus Angst zum Glauben kommen und das wird auf die Jahre gesehen wahrscheinlich auch nicht jetzt zu, also da kommt irgendwann die Krise einfach am Ende bei um die Ecke, ne? So, dann sind die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 6 und sagen, oh nee, dann glaube ich lieber an Gott, bevor ich in die Hölle komme. So, weil der andere erzählt mir ständig, wie schlimm das alles ist. So, und dann werden die logischerweise älter, hinterfragen Dinge und kommen dann irgendwann an jemanden, der sagt, ach, mit der Hölle sieht das mal alles gar nicht so eng. Und wenn das alles ist, worauf der Glaube gebaut hat, dann ist schlecht. So. Sondern die Nähe, die Liebe Jesu, das ist eigentlich das, worauf der Glaube bauen sollte. Und auch bei Kindern, gerade bei Kindern, weil das feste Wurzeln, wo wir wieder beim Bild sind und einen schönen Bogen geschlagen haben, schafft. Wurzeln schafft. So, es ist halb schon durch. Wir wollen beten, Freunde. Ich habe mich richtig gefreut. Es war sehr, sehr schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder frag den Pastor. Wenn du es noch nicht getan hast, ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst. Ansonsten kann man sehen? Ha! Ja, Vision. Neues Buch. Kannst du bestellen auf gunnarengel.de. Kommt Anfang August. Kriegst du dann von mir signiert zugeschickt. Also ist eine Vorbestellung. Du kriegst es nicht morgen. Ich habe es selber noch nicht. Das Buch, was ich habe, immer noch. Habe ich fast vielleicht in meinem letzten Video gesehen. Da ist irgendein anderes Buch und immer die gleiche Seite. Also nur außenrum ist meins. Innen nicht. Wenn du Bock hast, im letzten Video, also Bible Study von letzter Woche und in dem Video, das ich Freitag veröffentlicht habe, erzähle ich ein bisschen mehr dazu. Dann muss ich das jetzt nicht nochmal machen. gunnarengel.de. So, und jetzt beten wir. Gott, ich danke dir für deine Nähe, ich danke dir für deinen Beistand, ich danke dir für deine Begleitung und ich bitte dich für alle, die wir heute hier zusammen sind und auch für die, an die wir denken. Wir haben heute darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn Glaube entsteht und wie wir diesen Glauben auch weitergeben können. Und Gott, ich bitte dich, mach du uns immer wieder mutig, hoffnungsvoll, kreativ und lass deine Liebe, lass diesen Glauben einfach ansteckend sein. Lass es aus uns herausstrahlen, lass uns offen, mutig und freundlich auf die Menschen zugehen. Und lass uns das mit der Gewissheit tun, dass es am Ende in deiner Hand liegt. Wir sind deine Werkzeuge. Mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, heißt es in einem Gebet. Und heute beten wir, mach uns auch zu Werkzeugen, die deinen Glauben in die Welt tragen. Das bitten wir dich und beten, so wie Jesus es uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, 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 ganz vielen Dank euch fürs Dabeisein. Das hat mich sehr gefreut. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das würde mich sehr freuen. Damit fragt den Pastor. Die Fragen könnt ihr mir, ich mache Anfang der nächsten Woche auf Instagram einen Fragesticker. Da könnt ihr Fragen stellen. Oder ihr schreibt die unter dieses Video zum Beispiel. Und dann habe ich so ein kleines Startding. Aber wir haben auf jeden Fall dann auch was, mit dem wir da dann noch sammeln. Also, nächste Woche fragt den Pastor live. Hier 19:30 am Mittwoch. Und bis dahin, passt auf euch auf. Gottes Segen euch. Ciao.